das habe ich gerade vergessen, natürlich einen ganz lieben Gruß auch von meiner Frau, von meinen drei Kindern in Mönchengladbach. Wir sind jetzt 4 Jahre da und es ist eine spannende Zeit. Daniel ist ja jetzt 1 Jahr hier, habe ich gehört. Wir haben gerade schon einen regen Austausch geführt mit seiner Frau. Daniel ist ja nicht da. Ja. Unverschämt beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich merke, ich lese einen Text in der Bibel und wenn ich das dann vergleiche mit dem, was so, wie es mir geht und wie es in meinem Glaubensleben aussieht, dann merke ich, das spiegelt sich eigentlich so nur sehr wenig oder nur schemenhaft in meinem eigenen Leben wieder. Und das ist so auch, wenn Jesus über das Gebet redet. Ich merke, Jesus hat da ganz andere Dinge vor Augen, wenn er betet. Und auch, wenn er über das Gebet spricht, hat er ganz andere Dinge vor Augen, als wenn ich bete. Und irgendwie scheint er ganz andere Erfahrungen zu machen. Und das kann mich abschrecken. Oder es kann mich inspirieren, es kann mich einmal anregen, dem nachzugehen. Und dieses Inspirieren, dieses Nachgehen, das ist die Grundlage meiner Predigt heute. Wenn ich betrachte, wie Jesus betet, wie Jesus vom Gebet redet, dann frage ich mich selbst manchmal, wie soll ich denn eigentlich beten? Wie soll ich denn eigentlich beten, dass das mehr deckungsgleich wird und dass die Erfahrung, die Jesus mit dem Gebet macht und die ich mit dem Gebet mache, dass das näher zusammenkommt? Bei Jesus ist es irgendwie anders. Und die Frage habe ich ja nicht nur allein. Die Frage hatten die Freunde Jesu damals genauso. Und so kam es dazu, dass die Freunde Jesu, Jesus selbst gefragt haben, wie sollen wir denn beten? Und die waren Juden. Die hatten den Tempel. Die hatten die Feste. Die hatten die Psalmen. Die wussten doch eigentlich, wie man betet. Auch wir haben ja ganz vieles. Aber auch bei mir, auch bei uns begegnen wir die Frage immer wieder, wie sollen wir denn eigentlich beten? Weil die Jünger haben damals gesehen, wenn Jesus betet, ist das anders. Er redet anders mit Gott und das, was passiert, ist anders. Und deswegen haben die Jünger Jesus gefragt. Und das, was Jesus dann seinen Jüngern sagt, ist das Vaterunser. Das Vaterunser kennen wir meistens aus dem Matthäusevangelium. Es steht auch im Lukasevangelium direkt vor unserem Abschnitt in Lukas 11. Und dann, nach dem Lukasevangelium, direkt nachdem er das Vaterunser ihnen weitergegeben hat, erzählt er ihnen ein Gleichnis. Und Jesus sagt darin seinen Freunden, was das Beten eigentlich ist, wie er das Beten versteht. Und diese Geschichte zeigt uns etwas vom Herz Gottes. Und Jesus will durch dieses Gleichnis unserem verzagten Herz ein neues Bild geben, zu unserem verzagten Herz sprechen. Er will uns ein neues Bild schenken, damit wir lernen, wer Gott ist und wer wir sind. Und dieses Bild soll dann die Grundlage sein für unser Beten. Ich lese uns den Text aus Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Jesus sagt also direkt nach dem Vaterunser, weiter sagt Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund und mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch 3 Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind schon längst im Bett. Und ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm draußen befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Und darum sage ich euch, bittet, und es wird euch gegeben, suchet, und ihr werdet findet, klopfet an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und bevor wir das Gleichnis betrachten, ist es wichtig, nochmal zwei Vorbemerkungen zu machen, um das richtig zu verstehen, was hier passiert. Jesus erzählt, wenn er über Gott erzählt, ganz vieles in Bildern, in Gleichnissen. Jesus erzählt den Menschen Geschichten, wo sie sagen, ja stimmt, genau so ist es, das kenne ich. Ja klar. Einmal erzählt Jesus zum Beispiel, als er vom Reich Gottes spricht, von einem Sauerteig. Und er erzählt, wie eine Frau Mehl und Wasser und ein kleines bisschen Sauerteig zusammenmischt, das dann in die Ecke stellt und schlafen geht. Und am nächsten Morgen ist der ganze Teig durchsäuert. Und die Menschen sagen, ja, genau, so ist das, so kennen wir das auch. Und dann gibt es auch die sogenannten Kontrastgleichnisse von Jesus. Geschichten, bei denen Jesus absichtlich übertreibt. Und Jesus zeigt dann, sogar in solchen übertriebenen Fällen werden Menschen irgendwann so oder so reagieren. Und die Menschen sagen dann auch hier, ja, das stimmt. Da erzählt Jesus zum Beispiel von einer Witwe. Von einer Witwe, die zu ihrem Recht kommen will. Damals waren die Rechte alle noch ein bisschen anders geregelt als heute, aber heute ist es eigentlich auch ganz ähnlich. Ohne Richter, ohne Rechtsanwalt kommt man da nicht zu seinem Recht. Und die Witwe geht immer wieder zu dem Richter und sagt, gib mir mein Recht. Und der Richter will nicht. Und irgendwann sagt er, bevor sie mir die Augen auskratzt, will ich ihr doch zu ihrem Recht verhelfen. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, ja, bei euch Menschen ist das so. So etwas gibt es. Aber diese Geschichte zeigt uns doch nicht etwas von Gott. Gott ist doch nochmal ganz anders. Auch wenn wir manchmal denken, Gott wäre so. Und solch ein Bild von Gott in uns tragen. Und deswegen geht es in diesen Gleichnissen immer wieder darum zu sagen, ihr Menschen seid so, aber Gott ist ganz anders. Glaube ich wirklich, dass Gott ein harter Richter ist? Das wäre schlimm. Und hier sagt Jesus, bei euch Menschen ist das so, dass es so ungerechte Menschen gibt wie diesen Richter. Aber selbst die kriegt man irgendwann rum. Meint ihr, bei Gott wäre es noch viel schlimmer? Das Gegenteil ist doch der Fall. Und unsere Geschichte hier ist auch so eine Kontrastgeschichte. Auch hier ist es nicht so, dass wir sagen können, hier würden wir etwas von Gott kennenlernen. Gott, der im Bett liegt und dann sagt, ach, weißt du was, das kann doch bis morgen warten. Da sagt mir Jesus, bei euch Menschen ist das so. Aber meinst du wirklich, dass Gott so ist? Und wenn das so ist, dann wird es Zeit, dass du dich fragst, welch ein Bild du von Gott in dir trägst. Und das ist alles andere als harmlos. Das ist wesentlich. Das ist die erste Vorbemerkung. Die Geschichte ist keine Geschichte, an der man lernt, wie Gott ist, sondern an der man sieht, so sind wir Menschen. Aber Gott doch nicht. Es geht also nicht um Gott, sondern es geht um uns. Um welches Bild wir in uns haben. Eine zweite Vorbemerkung. Wie war es damals? Wie waren die Gepflogenheiten damals? Das hat sich etwas verändert. Das ist bei uns in der Gesellschaft anders. Wie war es damals? Damals war es so, wenn man Besuch bekam, zur Zeit Jesu, und auch wenn es mitten in der Nacht war, dann musste man dem Besuch etwas vorsetzen. Etwas zu trinken und etwas zu essen. Das ging gar nicht ohne. Was macht man aber, wenn man nichts hat? Das ist das Problem der Geschichte. Da kommt ein Freund um Mitternacht und der, zu dem er kommt, der hat nichts. Der sagt, ich habe nichts, aber das ist für mich überhaupt kein Problem, dass ich nichts habe. Das ist so was ganz Wunderbares an dieser Geschichte. Da ist einer, der nichts hat und für den das überhaupt kein Problem ist. Stellt euch mal vor, als Christ stelle ich fest, ich habe nichts. Und das ist für mich überhaupt kein Problem. Warum ist es kein Problem? Weil ich jemand kenne und der hat. Der hat genug. Dieser Mann hat also kein Problem damit, dass er nichts hat. Nicht einmal drei Brote. Der schläft seelenruhig, obwohl er nichts hat. Wie viele von uns würden da verzweifeln, wenn sie nichts haben? Und auch wenn er dann betteln geht zu seinem Freund, ist das für ihn überhaupt kein Problem. Er bettelt ja noch nicht einmal für sich, sondern für seinen Besuch. Dem muss er etwas vorsetzen. Und um zu verstehen, was jetzt passiert, müssen wir eine Vorstellung haben von den baulichen Gegebenheiten damals. Wie war das damals? Wie lebten diese Menschen? Wir haben große Häuser meist oder große Wohnungen mit vielen Zimmern. Früher war das anders. Das Haus bestand im Großen und Ganzen nur aus einem Zimmer. Vorne war es ebenerdig und im hinteren Teil war es etwas erhöht und in diesem erhöhten Teil war dann auch die Feuerstelle eingelassen. Und dann gab es manchmal noch eine kleine Vorratskammer. Das war die Kammer, von der Jesus sagt, wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Das war kein Gebetsraum, sondern das war die Vorratskammer, völlig zugehängt. Aber der einzige Raum, wo es etwas ruhiger war. Und ansonsten war alles ein Zimmer. Und wenn man jetzt schlafen ging, nachts, dann lagen alle auf diesem erhöhten Teil. Vorne die Kinder, dann die Frau und als letztes der Mann. Im unteren Teil waren die Tiere, weil die nachts alle reingeholt wurden. Die Schafe, die Ziegen, die Hühner, die wurden alle reingeholt. Und was passiert jetzt, wenn einer nachts klingelt? Wenn einer nachts an der Tür klopft, dann denkt der Mann, jo, jetzt muss ich drüber steigen. Über meine Frau, über meine Kinder, über die Tiere. Dann muss ich vielleicht zur Vorratskammer wieder zurück. Jetzt muss ich drüber steigen. Um Himmels Willen. Und da sagt irgendwie jeder Zuhörer damals, das macht man eigentlich nicht. Was meint jetzt der Vers 8, wenn Jesus sagt, und wenn er schon nicht aufsteht, um ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, was er bedarf. Was meint das? Das meint die Schallisolierung damals. Die gab es nicht. Wenn jemand an der Tür klopft, und es ist völlig egal, ob das dein Freund ist oder nicht, wer hört das? Das ganze Dorf. Und vielleicht sagt die Frau im Nachbarhaus, na, mal gucken, was passiert. Jetzt will ich mal gucken, ob er aufsteht. Und der Mann sagt, bevor ich im ganzen Dorf als geizig darstelle, stehe ich doch lieber auf und gebe ihm was, aufgrund seines unverschämten Bittens. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Wenn man sich das mal so ein bisschen farbig, so ein bisschen blumig vielleicht ausmalt. Und jetzt kommt das, was Jesus eigentlich den Leuten sagen will. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Diese Geschichte zeigt uns das Herz Gottes, das Herz des Vaters. Es gibt uns ein neues Bild in unser verzagtes Herz. Und dieses Bild, was Jesus uns hier gibt, soll in uns leben, damit wir lernen, wer Gott ist. Und drei Fragen können wir an dieser Geschichte klären in Bezug auf das Gebet, in Bezug auf Gott und in Bezug auf das, was wir für ein Bild in uns haben, um da die Geschichte zu uns sprechen zu lassen. Die erste Frage, was setzt uns in Bewegung? Die zweite Frage, zu wem gehen wir? Und die dritte Frage, wie werden wir aufgenommen? Die erste Frage, was setzt uns in Bewegung? Die Geschichte sagt, der Mann hat nichts und macht sich keine Sorgen. Der schläft seelenruhig. Das Beten beginnt nicht da, wo wir uns Sorgen machen um uns und darum, dass wir nicht genug haben. Der Mann hätte ja allen Grund gehabt, sich Sorgen zu machen. Und Jesus meint das ernst. Das Gebet setzt nicht damit ein, dass ich mir Sorgen mache um mich selber. Bei uns ist das ja so. Oft fangen wir an zu beten, wenn es um uns selber geht. Können wir uns vorstellen, dass Jesus früher so gebetet hat, also Jesus, sagt er, also Gott, mir geht es gerade total schlecht, ich hatte einen total harten Tag hinter mir, jetzt brauche ich erstmal was für mich. Ich weiß nicht, ob das für euch vorstellbar ist. Ich finde das irgendwie unvorstellbar. Der Mann in der Geschichte könnte uns hier ein Vorbild sein. Er hätte Grund gehabt, unruhig zu sein, weil er nichts hat. Nicht einmal das Nötigste. Aber er ist erst unruhig, als es nachts an der Tür klopft. Und das wäre doch mal ein Gespräch wert unter uns. Wer klopft bei uns? Wer klopft bei euch um Mitternacht an? Wer steht da draußen vor der Tür in bitterster Not? Und wo sind die Menschen, die sagen, das setzt uns jetzt in Bewegung, damit wir dem helfen können? Das Gebet ist eine Bewegung zu Gott und es beginnt damit, dass ich mich um die Not eines anderen sorge. Nicht, dass ich mich um meine Not sorge. Das darf ich auch. Dass ich wegen meiner Schmerzen, wegen meinem Beruf, wegen meinen Kindern, wegen meinem Altern zu Gott komme. Und wie oft werden wir auch da darauf gestoßen, dass wir nichts haben. Oder dass wir ganz vieles haben, aber das Wichtigste, das Nötigste, das fehlt uns. Das Besondere hier und das Besondere bei Jesus ist, dass ihn der andere beunruhigt. Da klopft jemand an die Tür und die wahre Bewegung, die Jesus in Bewegung setzt, ist, dass der andere klopft. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei euch in der Gemeinde? Gibt es da Menschen, die anklopfen? Die nachts anklopfen? Setzt uns das in Bewegung? Ihr seht, harmlos ist die Geschichte nicht. Und manches Klopfen habt ihr gehört. Und seid ihr aktiv geworden. Und manches Klopfen gab es vielleicht, was ihr bis jetzt überhört habt. Die zweite Frage, zu wem gehen wir? Die Antwort für den Mann in der Geschichte ist ganz einfach. Ich habe nichts, aber ich weiß, ich habe einen Freund und der hat. Ich weiß, der hat eine ganze Speisekammer voll. Der hat genug. Und hier spricht Jesus in einem Bild, das er von Gott hat. Da ist einer, der hat genug. Da muss ich mich nicht sorgen, wenn ich nachts komme. Der hat genug. Wie oft fehlt mir etwas, das ich gerade so ganz dringend brauche, in der Begegnung mit dem anderen? Wie oft fehlt mir Liebe? Wie oft fehlt mir Geduld in der Begegnung mit dem anderen? Und was ist das dann für eine Vorstellung, dass Gott eine ganze Speisekammer voll Liebe und Geduld hat? Das ist eine tolle Vorstellung. Wie oft brauche ich Liebe, wie oft brauche ich Geduld? Und da muss ich sagen, Vater, ich habe keine Liebe. Und vielleicht ist der da anklopft, mein eigenes Kind. Vielleicht ist der da anklopft, mein eigener Ehepartner. Meine eigene Ehepartnerin. Und es ist überhaupt kein Unglück, wenn du nichts hast. Das meinen wir oft, dass das ein großes Unglück ist, wenn wir nichts haben. Der Mann im Gleichnis sagt, ich habe kein Unglück, wenn ich nichts habe. Das große Unglück wäre, wenn er nichts hat. Aber wenn ich nichts habe, dann ist das kleine Unglück, weil er hat's. Und zweitens, ich weiß, ich kann es mir borgen bei ihm. Gebet heißt, ich gehe zu einem Freund und ich hole mir da das, was ich jetzt brauche, um dem anderen etwas vorzusetzen. Und Jesus hat immer mit einer ganz großen Überzeugung von diesem großen Reichtum Gottes gesprochen, davon, dass Gott genug hat. Und auch das ist eine lohnenswerte Frage, der ihr mal nachgehen könnt. Glaube ich das? Glaube ich das, dass Gott genug hat, auch für mich? Und auch bei der Liebe, die mir gerade fehlt, bei diesem oder jenem Menschen. Kann ich dann sagen, lieber Vater, es ist kein Unglück, dass ich da gerade keine Liebe habe und jetzt komme ich zu dir und hole mir die Liebe, die mir gerade fehlt. Das war das ein ganz großes Thema bei Jesus. Gott hat genug. Glaubst du das? Und jetzt zu meiner dritten Frage. Wie werden wir da aufgenommen? Und jetzt kommt nämlich das Besondere der Geschichte. Warum Jesus an dieser Stelle ein Kontrastgleichnis erzählt. Also um Mitternacht. Wenn um Mitternacht einer klopft, da reißt einem schon mal der Geduldsfaden. Bei euch Menschen kommt das vor. Da kommt es vor, dass ich gründlich überlege, was ich jetzt mache. Und dass ich mich frage, wieso der nicht vorgesorgt hat. Der hätte doch das erwarten können, der hätte das doch denken können. Wieso hat der keine drei Brote? Der hätte doch. Bei euch Menschen kommt das vor, dass ihr so denkt. Aber bei Gott doch nicht. Wie empfängt dich der lebendige Gott nicht so? Das ist kein Bild für Gott. Gott sagt doch nicht, wie lästig, jetzt muss ich über meine Frau steigen, über die Kinder und all das Gedöns. Was soll das, warum? Nein, Gott ist nicht so. Bei euch Menschen gibt es das, aber bei Gott doch nicht. Jesus sagt, der dich empfängt, der gibt dir so viel du brauchst. So einfach. Was ist das Wesentliche beim Beten? Das Wesentliche beim Gebet ist das, dass ich zuallererst nicht Gott begegne, sondern ich begegne beim Beten zuallererst dem Bild, was ich von Gott habe. Und was ist das für ein Bild von Gott, was ich in meinem Herzen trage? Ist Gott da knauserig? Ist Gott da ärgerlich, weil ich lästig bin, weil er nachtragend ist? Vielleicht, weil Gott sagt, das hättest du doch längst lernen können, das hättest du doch längst wissen können, das hättest du doch selber schaffen können. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Bild von Gott, das ich in mir trage? Oder denkst du, dass Gott dich jetzt erstmal so richtig auf die Probe stellen will? Das ist nicht Gott, von dem Jesus spricht. Selbst wenn euer Herz Angst hat, dass Gott nicht aufsteht und nicht die Tür öffnet, ist Gott größer als die Angst eures Herzens. Er wird aufstehen. Und in dem Gleichnis steht auch nicht drin, dass man bei Gott lange klopfen muss. In dem Gleichnis steht drin, euer Herz denkt so, dass ihr lange klopfen müsst. Aber Gott ist ganz anders. Beten heißt, ich habe einen Freund und der hat. Und zu dem gehe ich. Und der wird mir öffnen, denn er ist mein Freund. Und das, was mich bewegt, zu diesem Freund zu gehen, das sind nicht meine vielen Wünsche, sondern weil jemand anders zu mir gekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm geben kann. Ich einfach nicht das habe, was der andere gerade am wichtigsten braucht. Und das Entscheidende ist hier, welches Bild von Gott in mir wohnt. Und Jesu Bild war ganz einfach. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und so lasst uns glauben. Und so lasst uns beten. Und mit Gott unterwegs sein, dessen Herz Jesus uns aufgeschlossen hat. Jesus hat da ein ganz anderes Bild gehabt, als wir es oft in uns haben. Und das war wahrscheinlich auch das, was seine Jünger gemerkt haben, warum die Jünger auf Jesus zugekommen sind, weil sie gemerkt haben, wenn der betet, ist das anders. Da hat man das Gefühl, da wird einem aufgetan. Da hat man das Gefühl, dass der findet, dass man selbst findet. Und Jesus sagt seinen Freunden, er sagt uns, was ihr an mir erlebt, das könnt ihr auch erleben, das könnt ihr genauso machen. Und manchmal erleben wir das so, manchmal erleben wir es ganz anders. Und deswegen will ich mit einer ganz anderen Geschichte enden, um uns allen Mut zu machen, ganz egal, wo wir gerade unterwegs sind. Es ist die Geschichte von Susanne, meiner Frau, und mir. Wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass oft ein Wort das andere gibt und schon ist Streit und Unmut da. Das ist relativ normal. Bei uns hat es allerdings dazu geführt, dass es in einer Spirale immer wieder weiterging und immer wieder tiefer ging. Und viel haben wir gebetet. Viel haben wir gehofft. Aber es wurde nicht besser, sondern im Gegenteil, es wurde immer schlimmer, es wurde immer tiefer. Wir hatten das Gefühl, dass die Spirale sich immer weiter dreht. Es hat lange gebraucht, bis wir Hilfe in Anspruch genommen haben. Aber selbst dann war nicht einfach alles gut. Manches wurde besser, manches wurde schlimmer. Ein Jahr lang waren wir da unterwegs mit dieser Hilfe. Und die vorerst letzte Station war vor ein paar Monaten ein Seminar von Team F, was wir besucht haben. Und da endlich ist der Knoten geplatzt. Wir haben einige Dinge in unserer Ehe neu sortiert, neu geregelt, eher kleinere Dinge vielleicht. Und wir haben angefangen, uns neu zu sehen. Eine neue Sicht für unsere Ehe bekommen, für den anderen bekommen. Und jetzt ist Ehe für uns wieder zur Kraftquelle geworden. Und wir haben auch ganz neue Dinge entdeckt, wie wir uns in der Gemeinde ergänzen können. Gott hat da viel beendet, viel verändert. Besonders im letzten Jahr. Bei Susanne und bei mir. Ja, irgendwann war auch ich bereit, mich selbst mit neuen Augen zu sehen. Und auch wenn sich dieser Konflikt nicht einfach aufgelöst hat, sondern sich so lange hingezogen hat, würde ich dieses Bild hier trotzdem wiederfinden. Gott war da. Ich habe einen Freund und der hat und der gibt mir, was ich brauche. Und das verändert mich, das verändert Beziehungen. Auch wenn es manchmal viel länger braucht, als mir lieb ist. Und es dabei tiefer geht, als mir lieb ist. Auch wenn ich manchmal nochmal mich selbst ganz anders angucken muss, als mir lieb ist, als ich es gerne hätte. Und wenn du selbst gerade das nicht glauben kannst, dann bete ich gerne nach dem Gottesdienst mit dir für deine Beziehungen und für die Situation, in der du gerade stehst. Wir werden jetzt gleich beten. Wir werden anfangen, das Gebet mit einer Stille. Dann werde ich beten. Dann werden wir gemeinsam das Gebet fortsetzen in einer Lobpreis- und Anbetungszeit, einer Zeit, wo wir Gott begegnen und Gottes Nähe suchen. Auch da können wir zusammen beten. Oder nach dem Gottesdienst. Jeder kann für sich beten. Jeder kann nochmal neu darüber nachdenken. Was habe ich für ein Bild in meinem Herzen über Gott? Entspricht es dem Bild, was Jesus uns vorstellt hier in der Geschichte? Oder das ist ein ganz anderes Herz. Ein Bild, was geprägt ist von Angst, von Verzagtheit. Jesus möchte ein neues Bild schenken in unser verzagtes Herz, weil er weiß, wie oft es uns genau so geht. Lasst uns beten und lasst uns zuallererst Stille sein. Einfach Stille. Jeder persönlich kann mit Gott reden. Ich werde danach beten und dann haben wir eine Zeit des Liedersingens, wo wir Gottes Nähe gemeinsam in Liedern suchen. Da ist auch nochmal eine Gebetsgemeinschaft dabei, wo wir alle zusammen etwas formulieren können. Wir sind still.